synchrone Geschichte, Verbrechen, die größten Kriminalfälle aller Zeiten.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Krone Geschichte Verbrechen. Bei mir im Studio Martina Winkelhofer. Hallo Martina.
Hallo Rüdiger.
Heute geht es um einen Fall, der, wie soll ich sagen, einerseits einen toten König beinhaltet und andererseits auch der größte journalistische Coup der Kronenzeitung im 19. Jahrhundert war.
Genau, und das war wirklich ein besonders gruseliger Fall mit sehr viel royalem Glanz dazu noch.
Und royalem Blut, muss man auch dazu sagen. Es geht um den Königsmord von Belgrad. Und gehen wir gleich in medias res. Was ist da eigentlich passiert?
Wir sprechen vom 11. Juni 1903, da ist dieser berühmte Königsmord von Belgrad passiert und man muss sich das so vorstellen. Es ist mitten in der Nacht, König Alexander von Serbien und seine Frau Draga schlafen tief und fest in ihren Betten im Königspalast von Belgrad. Um ca. 2 Uhr nachts nähern sich 28 Offiziere der serbischen Armee dem Königsschloss. Sie begeben sich zum Haupteingang des Schlosses, sie überraschen die Wachen, sie entwaffnen die Wachen und sie verhaften sie schließlich. Dann lassen sie sich einen Schlüsselbund von der Wache übergeben und dringen in den Königspalast ein.
Also sehr gewehrt hat sich die Wache nicht offenbar.
Warum das so ist, werden wir nachher erfahren. Diese 28 Verschwörer, so müssen wir sie nennen, gehen durch die Empfangshalle, rennen dann durch die Korridore und Gänge und suchen das Appartement des Königs. Sie finden's, allerdings sind die königlichen Gemächer versperrt. Eine schwere Eisentür trennt die Eindringlinge vom König und seiner Frau. Die Offiziere waren aber vorbereitet, sie haben Dynamit mit und sprengen diese Tür.
Also die waren wirklich entschlossen?
Sie waren absolut entschlossen. Die Detonation ist so stark, dass die Eisentür aus den Angeln gehoben wird und ein Adjutant des Königs, der hinter der Tür stand, das Leben verliert. Also wir wissen schon ungefähr, in welche Richtung das gehen wird.
Die meinen es ernst?
Sie meinen es sehr, sehr ernst. Durch diese Detonation ist auch der Strom im gesamten Palast ausgefallen. Es ist stockfinster und jetzt wird's wirklich gruselig. Die Eindringlinge suchen jetzt im Dunkeln nach dem Königspaar. Sie finden ein paar Kerzen, entzünden diese Kerzen und durchkämmen die scheinbar leeren Räume des Königspaares. Also muss ich wirklich vorstellen, mit Kerze in der Hand durch den stockdunklen Palast auf der Suche nach dem Königspaar.
Das schaut eher so aus als in einem Edgar Wallace-Film.
Absolut. Die Offiziere erreichen das Schlafzimmer des Königs und der Königin, aber niemand ist im Bett. Was sie aber merken, die Laken sind noch warm. Am Nachtkästchen liegt noch ein offener Roman, den die Königin gerade gelesen hat. Sie schließen daraus, König und Königin haben das Schlafzimmer erst kürzlich verlassen. Sie durchsuchen jetzt weiter mit brennenden Kerzen und gezückten Revolvern in der Hand das Schlafgemach, finden aber nichts, keine Spur von König und Königin. Daraufhin suchen sie weiter Zimmer für Zimmer auf der Suche nach dem Königspaar. Sie schießen auf Kästen, sie schießen auf alle potenziellen Verstecke.
Also wir schießen zuerst und dann schauen wir nach, ob jemand dort ist?
Genau.
Und wo waren sie dann? Wie offenbaren sie sich ja doch in der kurzen Zeit, die sie hatten, gar nicht mal so schlecht versteckt.
Ja, sie haben sich nämlich in einem winzigen Anbau zum Schlafzimmer versteckt, muss man sich vorstellen, ein kleines Kämmerchen, das die Offiziere nicht entdeckt hatten. Und in diesem winzigen Kämmerchen bügelten die Kammerfrauen der Königin die Kleider auf. Also das sind jetzt keine Örtlichkeiten, die man dort vermutet. Dort hielt sich das Königspaar 2 ganze Stunden auf. So lang, kann man sich vorstellen, haben die Offiziere das Schloss durchkämmt. Sie haben auf dieser Flucht schnell ein paar Kleidungsstücke ergriffen und in diesem Kämmerchen ziehen sich König und Königin notdürftig an. Der König wirft sich ein rotes Seidenhemd über, die Königin schlüpft in ein Korsett mit Unterrock, weil sie wollen zumindest nicht nackt sein, sollten sie die Eindringlinge wirklich finden.
Und haben die Eindringlinge das dann noch geschafft? Also wurden die beiden noch gefunden? Anscheinend schon, sonst wird es ja nicht Königsmord von Belgrad heißen,
ja,
die Folge.
Ja, sie haben sie aber nicht gleich gefunden. Das schafften sie erst mit Hilfe des ersten Adjutanten des Königs. Den bekamen sie in die Finger. Und mit diesem gingen sie jetzt durch alle Zimmer und zwangen diesen Adjutanten mit vorgehaltener Pistole, in jedem Zimmer laut den König zu rufen. Im Sinne von, der König weiß, er ist jetzt ein Vertrauter und hoffentlich meldet er sich. Der König sollte sich halt dadurch in Sicherheit wiegen und aus dem Versteck kommen. So gingen sie durch Raum für Raum. Als die Offiziere wieder im Schlafzimmer des Königspaares ankamen und es noch einmal durchsuchten, da entdeckten sie schließlich hinter einem kleinen Wandteppich diesen kleinen versteckten Eingang zu diesem Kämmerchen, das die Dienerinnen täglich nutzten.
Also diese 2 Stunden in diesem Kämmerchen stelle ich mir auch alles andere als schön vor.
Muss furchtbar gewesen sein, muss absolut furchtbar gewesen sein. Jedenfalls einer der Offiziere schlägt jetzt vor, mit einer Axt auf die Wand einzuschlagen. Ein anderer sagt, na, das kann man vielleicht noch klüger machen und er weist den Adjutanten des Königs an, der wusste, wo sich dieses Königspaar versteckt hatte, dass er den König rufen soll, dass er aus dem Versteck kommt. Man verständigt sich darauf, fordert den König auf, sein Versteck zu verlassen. dieser Adjutant ruft also, ich bin's Majestät, öffnet euren Offizieren die Tür und der König fragt, kann ich mich auf den Eid meiner Offiziere verlassen?
Nehme ich an, der Eid wird gewesen sein, sowas wie das Leben des Königs zu schützen und so weiter und so fort.
Genau, er bezieht sich damit auf den Treueeid, den alle Offiziere bei der Angelobung schwören müssen. Die Offiziere antworten, na klar, das kann er. Daraufhin tritt der König zitternd aus dem Versteck. Er trägt das rote Seidenhemd. Auf der Nase hat dieser schwer kurzsichtige König seine Brille. In den Armen die Königin.
Offenbar halten sich die Offiziere jetzt nicht wirklich an den Eid und haben den König vorher noch einmal ein letztes Mal angelogen.
Genau, weil kaum aus dem Versteck getreten, werden König Alexander und Königin Draga aus nächster Nähe erschossen. Ebenso der Adjutant. Und was nun folgt, ist wirklich gruselig, denn es gibt eine Gewaltorgie. Die Leichname von König und Königin werden mit Säbeln aufgerissen, mit einem Bajonett ebenfalls aufgerissen, teilweise werden sie ausgenommen und schließlich noch mit einer Axt zerhackt. Sie werden also bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt.
Also wäre ich jetzt ein US-amerikanischer Profiler, würde ich sagen, das wäre ein klassischer Overkill. Also da muss ja jede Menge Hass dahinter gesteckt sein.
Genau, was dich vielleicht auch noch interessieren könnte, ist, woher weiß man denn das so genau?
Ja.
Das weiß man aufgrund der Aussage des Barbiers des Königs, weil nach dem Mord wurde dieser Barbier gezwungen, die Körper des Königspaares abzuholen und für die Beerdigung einzukleiden. Dieser Barbier war so schwer traumatisiert vom Zustand der Körper, dass er danach eine Aussage dazu gemacht hat. Deswegen wissen wir auch sehr genau, was da wirklich passiert ist an Gewalt.
Aber auch spannend, dass man dann sagt, naja, also man kann ihn schon komplett zurichten und overkillen und aufschlitzen und ausnehmen. Aber für die Beerdigung wollen wir schon, dass er schön angezogen ist.
Ja, das ist ein gewisser Widerspruch, da hast du recht, den hast du euch sehr gut herausgehört.
Aber zu Ende war dieses unwürdige Schauspiel nach dieser Zerstückelung noch immer nicht. Da geht noch eins mehr, oder?
Stimmt, die Mörder haben gedacht, sie brauchen noch einen dramatischen finalen Akt. Sie schleppen jetzt diesen zerfetzten Leichnam der Königin zu Beginn zum Schlafzimmerfenster und werfen sie in den Palastgarten. Als nächstes war der Leichnam von König Alexander dran und dann passiert aber etwas. Als ob wirklich ein Schriftsteller da gemeint hätte, jetzt muss man noch einen letzten Twist irgendwie einfügen. Eine Hand des Königs verfängt sich im Geländer des Schlafzimmerfensters. Der Leichnam fällt nicht gleich runter. Ein Offizier macht kurzen Prozess, schlägt mit dem Säbel auf die Hand und die einzelnen Finger des Königs fallen gemeinsam mit dem Leichnam zu Boden.
Und dann?
Und dann begeben sich die Mörder in den königlichen Garten zu den Leichen, zünden sich Zigaretten an, begutachten ihr Werk und erst als es zu regnen beginnt, entfernen sie sich. Was am Boden bleibt, sind die Reste, anders kann man das nicht sagen, die Reste von König Alexander und Königin Draga von Serbien.
Gut, jetzt hast du uns recht genau und drastisch geschildert, was da passiert ist. Stellt sich die Frage nach dem Warum. Wer waren diese Leute und warum diese unglaubliche Gewaltorgie? Also ich meine, Königsmorde gibt's ja viele, aber so einen eher selten.
Es waren relativ viele Mörder. Es war vor allem eine relativ große Verschwörung. Es handelte sich nämlich um eine Offiziersverschwörung, der mindestens 120 bis 150 Verschwörer angehörten. Die Durchführung dieses Mordes war minutiös geplant. Die Vorbereitungen dauerten 2 Jahre. Und es war auch deshalb so schwer, diesen Mordplan umzusetzen, weil das Königspaar ja schon paranoid war.
Siehe die Stahltür.
Genau.
Diese riesige Stahltür.
Genau, also das hört man ja auch nicht alle Tage, dass es eine Eisentür ist, die man wegsprengen muss vor dem Schlafzimmer. Da haben wir jetzt auch die Erklärung dafür. Es gab bereits starke Sicherheitsvorkehrungen im Palast. Die Wachen wurden verdoppelt, verdreifacht. Das Königspaar verbarrikadierte sich richtig in diesem Palast und trat auch kaum mehr öffentlich auf vor lauter Angst vor Attentätern. Aber die Verschwörer hatten Palast-Insider. Sie konnten auch Menschen rekrutieren, die sie unterstützten, auch Mitglieder der Palastwache. Deshalb auch die Schlüsselübergabe, die wir auch erwähnt haben. Und so konnten sich an manchen Wachen vorbeischleichen. 3 Tage vor den Morden wurde das Datum für diesen Anschlag festgelegt und man hat eine Nacht ausgewählt, in der die wichtigsten Unterstützer der Verschwörer Dienst hatten.
Das Königspaar hatte also schon so eine Ahnung, dass so eine Verschwörung bevorstand, wie man den Sicherheitsmaßnahmen sieht, aber offenbar nicht die Macht oder die Möglichkeit, so eine Verschwörung komplett zu verhindern.
Das ist natürlich sehr schwierig, weil man kämpft ja gegen einen Gegner im Finsteren. Aber das Interessante ist, alle politischen Kreise in ganz Europa wussten, dass da irgendwas bevorstand. Sogar in den Zeitungen wurde darüber berichtet und die Londoner Times zum Beispiel hat 2 Monate vor dem Mord mit dem Hinweis auf eine Belgrader Quelle getitelt, das ist jetzt ein Zitat, Es existiert eine so weitreichende Verschwörung gegen den Thron, dass weder der König noch die Regierung es wagten, Schritte zu unternehmen, um sie zu zerschlagen. Das heißt, das deutet darauf hin, dass hier wirklich ganz, ganz viele Menschen in höchsten Kreisen involviert waren, die man nicht einfach so ausschalten kann.
Oder anders gesagt, der serbische König saß nicht wirklich fest in seinem Sattel. Warum konnten sich denn so viele Menschen gegen ihn verbünden? Was hat er falsch gemacht?
Um das jetzt einzuordnen, müssen wir ein bisschen in die serbische royale Geschichte eintauchen und vor allem auch in die Geschichte Serbiens. Serbiens war in den 100 Jahren vor dem Königsmord von Belgrad 1903 in jeder Hinsicht ein ganz ein schwieriges Pflaster. Die Lage war nicht leicht in Serbien, um Serbien. Der Staat hatte auch eine schwierige geografische Lage. Er war nämlich eingezwängt zwischen dem Osmanischen Reich, dem türkischen Großreich und dem Habsburger Reich. 1459 wurde Serbien von den Osmanen erobert und blieb bis 1804 Teil des Osmanischen Reiches. Das ganze 19. Jahrhundert war also ein einziger Kampf um Unabhängigkeit. 1815 bis 1817 wird dann Serbien teilweise ein autonomes Fürstentum unter osmanischer Oberhoheit. Aber erst 1878 wird auf dem Berliner Kongress von den europäischen Großmächten und des Osmanischen Reiches die Unabhängigkeit von Serbien anerkannt. 4 Jahre später, 1882, wird das Fürstentum Serbien zum Königreich erklärt. König wurde Milan Obrenović, das ist der Vater dieses ermordeten Alexander.
Aber das war ja nicht die einzige Dynastie, die es dort gab, die Obrenovice, sondern es gab ja gleich 2 Dynastien und sowas macht ja im Allgemeinen immer ein Problem und einen Konflikt aus.
Das macht immer Probleme und in dem Fall wären es wirklich blutige Probleme. Es gibt nämlich 2 Familien, 2 Dynastien, die Serbien im 19. Jahrhundert prägen. Das ist einerseits die bereits genannte Dynastie Obrenović, die mit dem Mord an König Alexander, der keine Nachkommen hatte, ausstarb. Und dann gab es noch die Dynastie Karadjordjević. Der Begründer dieser Dynastie hat Anfang des 19. Jahrhunderts große Verdienste für das Land gehabt. Er hat nämlich als Revolutionär Serbien von den Osmanen befreit. Und diese beiden Dynastien, Obrenović und Karadjordjević, wechseln einander im 19. Jahrhundert öfter ab. Abwechseln heißt, es war immer schwierig. Erwähnt werden sollte, dass die wenigsten serbischen Regenten in dieser Zeit eines natürlichen Todes starben. Das sagt auch viel aus.
Hatten sich alle unangenehme Unfälle oder ähnliches.
Ja, wie man das halt so genannt hat.
Sind halt einfach vorzeitig abgelebt. Auch König Alexander von Belgrad fällt runter, wobei bei ihm dieser Overkill, glaube ich, nicht üblich war in Serbien. Also das war, glaube ich, nochmal eine Extranummer.
Das war super gruselig, ja.
Woher kam jetzt dieser unglaubliche Hass? Also ich meine, wie gesagt, einen König, einen soll ein Despot sein oder was auch immer, zu töten, Tyrannenmord kennen wir alle. Ja, passiert ja immer wieder, aber auf die Art ist ja doch eher ungewöhnlich. Also wo kam dieser unglaubliche Hass her, noch an der Leiche sich zu vergehen und die wirklich aufzuschlitzen, auszunehmen? Das ist ja deutlich mehr, als man erwarten würde.
Zu König Alexander kann man eigentlich nur sagen, dass er sich wirklich alle Sympathien verspielt hat, durch alle Schichten des Volkes. Als Beispiel, er ignoriert die recht liberale Verfassung Serbiens, regiert absolut, aber auch ohne Plan. Das heißt, wir haben jemanden, der sehr autokratisch reagiert und regiert und einerseits auch wirklich das Land nicht weiterbringt. Er schafft die geheimen Wahlen ab, er hebt die Pressefreiheit auf, er intrigiert sogar gegen seine eigenen Politiker. Also man merkt, das ist ein ziemlicher Chaosregent auch. Als die Menschen im April 1903 zum Beispiel 2 Monate vor dem Mord gegen die Verfassungsmanipulationen des Königs demonstrieren, wird die Demonstration so aufgelöst, dass 19 Menschen sterben. Also das ist so das tägliche Leben in Serbien unter diesem König. Sein Todesurteil hat König Alexander allerdings schon 3 Jahre vorher unterschrieben, wenn man das so ein bisschen salopp sagen kann, als er nämlich die serbische Armee brüskiert hat und das hätte er nicht tun sollen, weil die serbische Armee war in diesem sehr fragilen Staatsgebilde die wichtigste Stütze des Throns. Was hat er gemacht? Er hat das Militärbudget gekürzt, er hat den Offizieren zum Teil monatelang keine Gehälter ausbezahlt und er hat plötzlich Armeefremde auf hohe Positionen gehievt und das war sehr ungesund.
Dazu kommt ja auch noch, dass er nicht unbedingt das Vorbild seiner Nation war, was mustergültigen Lebenswandel betrifft, um es sehr freundlich zu formulieren. Er und seine gesamte Familie nämlich.
Genau, also die letzten 2 Generationen der Obrenović, Vater und Sohn, waren die schrägsten Royals Europas, die unterhaltsamsten, aber natürlich auch für ihr Land die größte Belastung. Da war wirklich alles schräg, unvorstellbar, nicht einzuordnen, kein Vergleich mit anderen Dynastien. Sprechen wir zum Beispiel über den Vater des ermordeten König Alexander. Der hat eine Affäre nach der anderen, unter anderem, sehr spannend, mit der Mutter von Winston Churchill, mit der schönen Jenny Churchill.
Aber er ist nicht Vater von Winston Churchill.
Nein, er ist nicht Vater von Winston Churchill.
Dieses Gerücht können wir aus der Welt schaffen. Absolut nicht.
Und irgendwann möchte er gerne die hübsche Frau seines Privatsekretärs heiraten. Er hat nur vergessen, er muss sich zuerst scheiden lassen. Und das ist natürlich immer ein Politikum. Das heißt, er lässt sich scheiden und untergräbt damit die Glaubwürdigkeit der Monarchie. Ich meine, 19. Jahrhundert, Scheidung geht gar nicht.
Und in der orthodoxen Kirche überhaupt. Ja.
Genau, und dann gibt es auch noch ein Scheidungsdrama, nämlich König Milan und Königin Natalia gehen nicht friedlich auseinander. Das ist eine Scheidungsschlacht, alle Zeitungen Europas berichten darüber. Und diese Scheidungsschlacht geht sogar bis ins Politische. Da wird es nämlich jetzt unangenehm, weil pro-russische Kreise unterstützen die Königin, pro-österreichische Kreise unterstützen den König. Schließlich kann der König nur mehr abdanken und die Dynastie Obrenović ist eigentlich komplett kompromittiert. Nach der Abdankung regiert sein minderjähriger Sohn Alexander, also der, der später ermordet wird. Aber politisch und innenpolitisch wird es noch schlimmer, weil offiziell ist der König weg, aber inoffiziell mischt er immer noch mit und eigentlich funktioniert jetzt gar nichts mehr.
Und außerdem ließ er sich vom serbischen Staat, der ja schon zu wenig Geld hatte, um seine Offiziere zu bezahlen, sein Playboy-Leben, um es freundlich zu formulieren, in Paris finanzieren. Und das war natürlich auch noch so eine Sache, die es da mal einem Soldaten oder einem Offizier erklären musste. Ne?
Noch dazu, es gab ja viel Armut im Land und dann stellt sich auch die Frage, jetzt haben wir gleich zwei Könige, beide müssen wir finanzieren. Also auch das ist nicht wirklich gut für die Sympathiebildung.
Der größte Skandal war aber dann eine Heirat, nämlich die Heirat König Alexanders mit Draga, jener Frau, die ebenfalls brutal ermordet wurde.
Man muss festhalten, König Alexander und Königin Draga waren das eigenartigste Paar, das je auf einem Thron saß. Und Draga war eigentlich der Sargnagel von Alexander, denn sie hat jetzt wirklich alle gegen sich aufgebracht.
Ja, wer war diese Draga? Wer war diese Königin, von der man doch recht wenig weiß?
Das wundert mich auch, dass man so wenig weiß, weil diese Geschichte wirklich sehr viel hergibt. Also Draga war eine Witwe aus einfachsten Verhältnissen. Sie war 10 Jahre älter als der König, sie war unglaublich unbeliebt in der Belgrader Gesellschaft und sie war vor allem für ihre zahlreichen Affären bekannt. Jetzt muss man sich vorstellen, als der König bekannt gab, möchte Draga heiraten, opponierte die gesamte Regierung gegen die Heirat. Weil man der Meinung war, das Letzte, was dieses gespaltene Land jetzt brauchen kann, ist eine Skandalnudel als Königin, die noch mehr polarisiert. Und außerdem hatte man damals schon die Angst, dass Königin Draga ihre zahlreichen Verwandten in hohe Positionen bringen würde, was sie dann auch wirklich tat. Und nur eine dieser vielen Geschichten, die sich da ranken rund um König Alexander und Königin Draga, der Innenminister hat, als er von den Heiratsplänen erfahren hat, dem König ins Gesicht gesagt, er kann diese Frau nicht heiraten, weil halb Belgrad hat mit ihr geschlafen, inklusive ihm. Daraufhin ohrfeigte Alexander. Daraufhin ohrfeigte Alexander seinen Innenminister und hielt an der Heirat fest. Und übrigens, dieser gedemütigte Innenminister, der es eigentlich nur gut meinte, war auch einer, der der Verschwörung später angehörte. Also das
und
sieht
hat
man
dann seine ehemalige Geliebte brutal mitermordet. Also er war wahrscheinlich nicht vor Ort, aber er war dabei.
Genau, ja. König macht aber ernst mit der Heirat und daraufhin tritt die Regierung geschlossen zurück und die gesamte Beamtenschaft steht hinter der Regierung. Das heißt, dieser zum Thema königliche Hochzeiten immer ein Anlass zur Freude. Der König hatte überhaupt Mühe, 6 Beamte in Belgrad zu finden, die als Heiratskabinett die Hochzeit ausrichteten. Also das sagt schon ziemlich viel aus.
Die Hochzeit hat er also noch mit Ach und Krach hinbekommen, aber der nächste Skandal kommt, es geht um eine Schwangerschaft und den russischen Zahn.
Ja, es wird eigentlich immer schlimmer, es wird immer peinlicher, es wird immer schlimmer, es wird immer schräger. Königin Draga, nunmehr Königin Draga, hat ihrem Ehemann etwas verschwiegen, über was aber in Belgrad schon vor der Hochzeit gemunkelt wurde, nämlich, dass sie unfruchtbar ist. Eigentlich, wir wissen, das ist ein No-Go für Frauen in Monarchien, noch dazu im 19. Jahrhundert, weil es geht immer noch um die direkte Blutfolge. Und wenige Monate nach der Hochzeit wird plötzlich verkündet, die Königin ist schwanger. Da wundert man sich schon, aha, hätte man nicht erwartet. Bestätigt wurde diese Schwangerschaft von einem französischen Gynäkologen. Jetzt brodelt natürlich die Gerüchteküche. Warum ein französischer Arzt? Gibt's keine Ärzte in Belgrad, die das können? Aber der Hof plant schon voraus. Als künftige Paten des Kindes werden der russische Zar und die Zarin ausgewählt und die schicken auch gleich die ersten Geschenke, weil sie sich so freuen für das Paar.
Das klingt doch einmal gut bis jetzt.
Dann wird's aber schwierig. Dann plötzlich ist in den serbischen Zeitungen zu lesen, dass die Königin doch nicht schwanger war. Sie ist einfach Schwangerschaft vorbei. Es gibt aber keine Meldungen von einer Fehlgeburt. Einfach Schwangerschaft ist nicht da, war nie schwanger gewesen, keine Schwangerschaft. Und jetzt wird's auch noch peinlich bis in höchste diplomatische Kreise hinaus. Der russische Zahnhof fühlt sich jetzt hintergangen. Was ist das für eine Geschichte? Also was haben sie da jetzt aufgetischt? Man schickt Geschenke, man sagt ja, wir werden gern die Paten des Kindes sein. Ist die Frage im Raum natürlich, hat man diese Schwangerschaft vorgetäuscht? ist man auf ein Lügenpaar reingefallen. Wie steht man denn jetzt da? Daraufhin schickt der russische Zar zwei seiner Leibärzte nach Belgrad, um festzustellen, worum geht's da eigentlich, was ist da los in Belgrad?
Man sieht, die Privatsphäre von Royals im 19. Jahrhundert war jetzt aber auch nicht so hoch.
War nie privat, war auch vorher sagen, nie ja. privat. Der Befund dieser Leibärzte ist, die Königin ist nicht schwanger und sie war auch nicht schwanger. All das dringt jetzt natürlich an die Öffentlichkeit und der letzte Rückhalt in der Bevölkerung schwindet, weil jetzt kommen nämlich ganz böse Gerüchte auf. Wollte die Königin ein Kuckuckskind unterjubeln? Weil warum macht man so etwas?
Ja, und wollte sie?
Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Auf die Spur gekommen sind die Briten. Man kann es auch anders sagen, dieses Rätsel hat das britische Königshaus geknackt, weil schon ganz Europa über diesen Skandal sprach. Und wir sind im 19. Jahrhundert, wo es diese absolute Loyalität gegenüber Royals nicht mehr gibt und wo Royals schon sehr genau aufpassen müssen, dass sie vom Volk akzeptiert werden. Jedenfalls, die Briten besorgen sich über geheime Kanäle, über die es nichts weiteres zu finden war, aber ich würde sehr gerne wissen, welche geheimen Kanäle das waren. Sie besorgen sich den Befund dieses französischen Arztes. Darin steht nichts von einer Schwangerschaft, sondern, dass der Arzt der Königin beide Eierstöcke entfernt hat wegen Tumoren. Das heißt, sie kann gar nicht schwanger sein und sie kann es auch nicht mehr werden. Und damit können diese Gerüchte rund um ein Kuckucksei-Komplott durchaus gestimmt haben.
Also irgendwie haben sie es schlecht gemacht auch, ne? Muss man fairerweise sagen. Also wenn der französische Arzt, dem sie offensichtlich Geld dafür bezahlt haben, dass er da am Anfang mitspielt, dann den Briten die Informationen gibt.
Wir wissen nicht, hat er es ihnen gegeben? War da irgendwie der Geheimdienst dahinter? Hat man es ihm entwendet?
Ja,
das wissen wir nicht, aber Tatsache ist, das war ein irrwitziger Plan, der auch noch komplett nach hinten losgegangen ist.
Dazu kommt noch, dass Draga auch noch die Offiziere jetzt der serbischen Armee sich zu Feinden machen wird.
Genau, es passiert nämlich jetzt das, was man vor der Hochzeit vermutet hat. Sie mischt mit, auch in höchsten militärischen Kreisen. Und sie ist dann irgendwann schon so fertig von dieser ganzen Situation, dass sie jetzt eine Kurzschlusshandlung macht. Sie erwirkt nämlich beim König, dass alle Offiziere, und das sind ziemlich viele, die im Verdacht standen, in Opposition zu ihr zu stehen, dass all diesen Offizieren der berufliche Aufstieg verwehrt wird. Und das war für viele der späteren Verschwörer der Tropfen, der das Fass dann zum Überlaufen gebracht hat.
Ja, wenn man so etwas macht, glaube ich, hätte sie dann härter durchgreifen müssen und die komplett aus der Armee rauswerfen. Aber sie einfach auf ihren Positionen zu belassen, wie man jetzt im Nachhinein weiß, war so ein Kompromiss, der möglichst schlecht funktioniert hat.
Stimmt, wobei sie hätte eigentlich ganz Serbien von sämtlichen Serben befreien müssen, so viele Feinde, wie sie hatte.
Stimmt, ja. Und halb Belgrad, wie wir vorher gelernt haben. Es endet dann mit dem Königsmord von Belgrad, haben wir ja beschrieben. Was passiert mit den Mördern? Gab es da ein Strafverfahren? Wurden da Haftstrafen verhängt? Oder sogar die Todesstrafe? Ich meine, Königsmord, hallo?
Nein, interessanterweise nicht, weil... Also was noch spannender ist, die Mörder und vor allem das dahinterstehende Netzwerk, das ist ja jetzt sehr schwer zu trennen, wurden teilweise sogar als Helden gefeiert. Denn sie übergaben, das war jetzt wirklich kein klassischer Staatsstreich, wo das Militär den übernimmt, weil sie haben die Macht nämlich sofort an eine parteienübergreifende Regierung übergeben. Diese Regierung hat das Parlament einberufen und als neuer König wurde Peter Karadjordjevic ausgerufen, den man aus seinem Schweizer Exil geholt hat. Die Dynastie Obrenović war damit ausgelöscht, die nächste Dynastie war jetzt an der Macht und es gab zwar Kritik von außen, von innen an diesem Königsmord, auch Teile der serbischen Armee forderten zumindest die Entlassung von 68 namentlich bekannten Königsmördern. Jetzt muss man sich natürlich vorstellen, es waren nicht 68 Mörder im Schloss unterwegs, aber von 68 Männern wusste jeder in Serbien den Namen. Also es gab Kritik, aber es ist da nicht wirklich viel passiert. Interessant ist, und das zieht sich jetzt bis 1914, bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs, dieses konspirative Netzwerk hinter dieser Verschwörung und dem Mord am Königspaar löst sich nicht auf, sondern bleibt eigentlich die wichtigste Kraft im politischen und öffentlichen Leben. Das heißt, diese Männer haben weiterhin großen Einfluss auch auf den neuen König und sie wissen auch um die Macht dieses Netzwerks.
Das heißt, gegen die will keiner was unternehmen.
Gegen die kann keiner was unternehmen, so wie das damals ausgesehen hat.
Jetzt kommen wir zum Thema, das wir schon am Beginn kurz angerissen haben. Ausgerechnet dieser Königsmord von Belgrad war für eine damals sehr, sehr kleine österreichische Tageszeitung, heute ist es eine sehr große österreichische Tageszeitung, der Durchbruch.
Das ist eine herrliche Geschichte. Die Kronenzeitung. Die Geschichte der ersten Kronenzeitung ist ganz eng verbunden mit diesem Königsmord von Belgrad und zwar deshalb, weil man so gut darüber berichtet hat. Die alte Kronenzeitung, die hieß damals noch Österreichische Kronenzeitung oder Illustrierte Kronenzeitung, wurde am 2. Jänner 1900 gegründet, und zwar vom bekannten Gustav Davis. Das war ein Journalist, Herausgeber, und das war eine gute Zeitung, aber so die Auflage ist so dahingedümpelt. Bis Juni 1903, bis zu diesem Königsmord. Weil nämlich damals Journalisten aus Wien nach Belgrad fuhren, ganz viel Material gesammelt haben, 1:1 berichtet haben, und das war nicht angenehm für den Wiener Hof, weil man natürlich auf Seiten der Dynastie Obrenovic, sie haben sich davon aber nicht unterkriegen lassen. Und jetzt steigt die Auflage rasant und die Glaubwürdigkeit der Kronenzeitung steigt ebenso, weil sie die einzigen sind, die wirklich ganz detailliert, schonungslos über diesen Fall berichten. Und die Kronenzeitung wird jetzt wirklich die Zeitung mit der höchsten Auflage der alten K&K-Monarchie.
Und ich kann auch beisteuern, warum die Kronenzeitung Kronenzeitung geheißen hat.
Bitte.
Soweit ich weiß, weil es eine Porto-Reform gab für Zeitungen und dadurch sie billiger zugestellt werden konnten und so der Preis bei genau einer Krone lag.
Genau.
Und deswegen hat es funktioniert.
Mhm.
Und den Namen gibt es heute, auch wenn sie dann Schilling- oder Euro-Zeitung heißen hätte müssen, sie heißt heute noch Kronenzeitung.
Na genau,
man ist dabei, geblieben, und ich glaube, die meisten Leute assoziieren es, glaube ich, mit gar nichts mehr. Es ist einfach Kronenzeitung, heißt einfach Kronenzeitung. Das ist einfach so, ja.
Die Marke ist schon so stark, dass man es mit nichts mehr assoziieren muss.
Wie geht's dann mit der Kronenzeitung weiter?
1938, man kann sich's vorstellen, muss Gustav Davis, der jüdischer Herkunft war, die Leitung der Kronenzeitung zurücklegen, hat man damals gesagt. Sie wurde ihm weggenommen, das wäre die genauere Auslegung. Und dann passiert mal nichts mit der Kronenzeitung. Sie wird kurz eine Kriegszeitung, so wie viele andere Zeitungen, die staatlich betrieben wird. Und im November 1958 meldet sich ein gewisser Hans Dichand bei den Erben von Gustav Davis. Er war bis vor kurzem Chefredakteur des Kurier. In der Tasche hat er seine Abfindung vom Kurier. Das waren damals 90.000 Schilling, unglaublich viel Geld. Und für 90.000 Schilling gingen die Titelrechte an der alten Kronenzeitung auf Hans Dichand über. Am 12. April 1959 erschien dann die erste Ausgabe der Illustrierten Kronenzeitung unter dem neuen Eigentümer Hans Dichand, und der Rest ist Mediengeschichte. Sie wird die erfolgreichste Zeitung in der Geschichte Österreichs und eine der erfolgreichsten weltweit.
So ist es. Liebe Martina, danke, dass du diese Geschichte vom Königsmord von Belgrad auch in allen Details so genau geschildert hast. Ich weiß, es war ein bisschen blutiger als sonst, aber es ist halt so. Geschichte ist, wie Geschichte ist, und man kann es auch nicht behübschen. Und vielen Dank, dass du da warst, und wir hören uns dann wieder in so 2 bis 3 Wochen circa.
Genau. Bis zum nächsten Mal.